Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Impact von Carney. Impact ist eigentlich ein wöchentliches Online-Briefing für Entscheiderinnen und Entscheider rund um Corona. Aber wir haben uns entschieden, dass es ab sofort dazu auch einen Podcast gibt, in dem wir einzelne Aspekte der aktuellen Krise genauer unter die Lupe nehmen wollen. Und dazu laden wir uns immer eine Expertin oder einen Experten von Carney ein und diskutieren darüber 20, 30 Minuten, hängt immer davon ab, um welches Thema es geht. Mein Name ist Michael Scharfschwert. Ich leite den Bereich Marketing und Communications bei Carney für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ich habe das Vergnügen, jede Woche jemand anderes interviewen zu dürfen. Und wie alle meine Kolleginnen und Kollegen bei Carney sitze ich derzeit im Homeoffice. Das ist bei mir das schöne brandenburgische Königs Wusterhausen. Und mir zugeschaltet ist jetzt Dr. Nils Kuhlwein von Rathenow. Er ist Partner bei Carney und leitet das Restrukturierungsteam. Hallo Nils.
Hallo Michael, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's gut. In Brandenburg lässt sich bisher gut leben, kann nicht klagen. Nils, wo ist denn dein Homeoffice?
Ich sitze im wunderbaren Düsseldorf. Hier scheint die Sonne. Es ist ziemlich kalt, aber ansonsten ist alles gut. Ich genieße mein Homeoffice sozusagen.
Und Homeoffice heißt in deinem Fall, du hast ein großes eigenes Büro, wo du sitzt, oder kämpfst du auch mit Hund und sonstigen, die laufend reinkommen?
Mein Hund ist manchmal in der Tat vor der Tür und jault und will dann rein. Und wenn er drin ist, jault er wieder und will wieder raus. Also das ist eines der Themen, an die man sich erst im Homeoffice gewöhnen muss. Ansonsten habe ich hier ein Arbeitszimmer mit Blick auf meinen kleinen Garten. Und sitze so ein bisschen in der Sonne, das ist eigentlich ganz nett, teile mir das Arbeitszimmer mit meiner Frau.
Okay. Wir haben uns ja nicht umsonst überlegt, dass wir die Podcast-Reihe mit dir beginnen, als derjenige, der bei uns Restrukturierung insbesondere große Erfahrung hat, aber auch leitet. Und da wäre jetzt einfach mal vorab meine Frage, auch hinsichtlich deines Alltags, weil ich mir vorstellen kann, dass viel bei dir aufschlägt. Wann hattest du denn deinen letzten Kliententermin physisch?
Meinen letzten physischen Kliententermin hatte ich in der Tat Mitte März in Frankfurt. Habe ich noch einen lieben, guten alten Freund getroffen zum Mittagessen. Mich mit ihm über die aktuelle Situation ausgetauscht. Habe mich mit ihm ausgetauscht über Themen, die wir gerade im Markt sehen. Er hatte jetzt auch gerade gewechselt, da hat er mich abgedatet, wo er momentan steht. Also interessantes Gespräch, und wir haben dann, als wir beide im Homeoffice waren, festgestellt, dass wir beide eigentlich diesen Termin als letzten physischen Termin hatten.
Hm. Und was hat sich bei dir, ist ja die Frage, die man überall gerade liest, LinkedIn, wie der Alltag aussieht, was hat dich jetzt beim Arbeiten im Homeoffice eigentlich am meisten überrascht? Hast du es dir so vorgestellt?
Ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht so vorgestellt. Ich habe in der Vergangenheit schon ab und zu mal von zu Hause gearbeitet, aber jetzt die konsequente Ausrichtung des Arbeitens auf zu Hause fühlt sich natürlich schon sehr anders an. Was ich insbesondere feststelle, vielleicht liegt das auch an der aktuellen Situation, es ist ja eine ganz unwahrscheinliche Kombination aus Entschleunigung und Beschleunigung. Wir alle sitzen eigentlich in einem Umfeld, und ich entlehne jetzt gerade das Bild von Gisbert Rühl, dessen Interview ich neulich gehört habe, dem CEO von Klöckner, der dieses Bild auch nannte. Wir alle sitzen zu Hause, und eigentlich ist es ja ein entschleunigtes Umfeld. Aber gleichzeitig erleben wir eine wahnsinnige Beschleunigung. Es passiert so umfassend viele Dinge parallel, die gehandhabt werden müssen. Und dann erlebe ich natürlich da schon eine ganz schöne Beschleunigung. Und das kann auch ein sehr, sehr produktiver Zustand sein.
Und gibt es was du jetzt schon hast?
Nicht die Möglichkeit zu haben, mich mit Kollegen zusammenzusitzen, im Team zusammenzusitzen, in Teamräumen zu sitzen, gemeinsam zu überlegen. Ich bin ein Mensch, der braucht die sozialen Kontakte. Ich liebe es, mit Klienten zusammen zu sein. Das ist das, was ich schon sehr, sehr deutlich vermisse. Und bei aller technischen Reife unserer Videokonferenzsysteme, die wir jetzt weltweit eigentlich im Einsatz haben, stellen wir doch fest, ein persönlicher Kontakt wird nicht durch eine Videokonferenz ersetzt. Also mir fehlt das deutlich. Ich sehne so ein bisschen den Tag, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, wieder physische Kontakte zu haben mit Menschen, uns gegenüber zu sitzen, auszutauschen, das Miteinander zu haben, das Nachdenken, gemeinsame Nachdenken und das gemeinsame Arbeiten. Das fehlt dann schon ein bisschen, muss ich sagen.
Ja. Kommen wir zum Inhalt. Nils, du bist seit über 20 Jahren in der Beratung und im Bereich Restrukturierung unterwegs. Du hast, glaube ich, ziemlich viel gesehen und viele Wellen der Restrukturierung erlebt und der wirtschaftlichen Hochphasen. Wenn du jetzt auf deine Erfahrung zurückguckst, hat es jemals was Vergleichbares gegeben wie jetzt mit Corona?
Zumindest nicht in unserer Erlebniswelt. Wir alle können nur in der Zeitung und in Büchern lesen, was in den 20er Jahren letzten Jahrhunderts passiert ist, aber da waren wir ja alle nicht dabei. Und es versuchen ja einige Wirtschaftshistoriker gerade die Analogie zu 1923 beziehungsweise 1929 zu machen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur feststellen, die Krisenwellen, die ich über die letzten, wie du richtig sagst, mehr als 2 Jahrzehnte erlebt habe, hatten alle doch einen, wie auch immer gearteten, singulären Charakter. Entweder waren sie auf eine bestimmte Branche oder auf eine bestimmte Region fokussiert oder bestimmte Themen fokussiert. Aber dass wir weltweit parallel gleichzeitig diesen Shutdown haben, das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt und das ist sicherlich eine enorme Herausforderung, die uns, glaube ich, auch noch lange begleiten wird. Wenn ich das mal vergleiche mit anderen Krisen, wir hatten 2008, 2009 natürlich die große Finanzkrise und Wirtschaftskrise. Da war vielfach der Eindruck, das ist etwas, was in der virtuellen Welt passiert. Man sagte ja auch damals, die Realwirtschaft ist entkoppelt von der virtuellen Welt der Investmentbanking und des Investmentbankings und des Umfeldes im Investmentbanking. Heute erleben wir, dass es alles parallel gleichzeitig in Realtime und der Realwirtschaft auch passiert. Ähnlich war es 2001, 2002 nach dem Platzen der Internetbubbles und davor in den 90er Jahren, als wir erlebt haben, dass nach der Wiedervereinigung in Deutschland viele Unternehmen eigentlich die Verlierer der Wiedervereinigung waren und nach dem Abebben der Sonderkonjunktur durch die Wiedervereinigung in eine tiefe Krise gerutscht sind. Aber auch das war nur ein singuläres Thema. Das war etwas, was zum Beispiel die Bauwirtschaft stark beschäftigt hat damals. Philipp Holzmann als Stichwort. Aber dass es alles umfassend gleichzeitig parallel passiert, das haben wir noch, glaube ich, nicht erlebt.
Jetzt haben ja nicht nur wir in der Publikation, sondern auch andere dieses Bild bemüht des schwarzen Schwans, der angekommen ist, der Realität geworden ist. Erklär uns, was ein schwarzer Schwan ist.
Der schwarze Schwan bezeichnet eigentlich das singuläre Ereignis, das dann dazu führt, dass alles anders wird. Also wie in der realen Welt eben auch es sehr selten ist, dass man schwarzen Schwan im Teich schwimmen sieht, bezeichnet in der Wirtschaftswelt der schwarze Schwan eben dieses singuläre Ereignis, das alles verändert. Und dass der Auslöser dann für die Rezession ist, wie wir es jetzt gerade sehen. Eigentlich kommt das ja, entschuldige, wenn ich dich da noch unterbreche, eigentlich kommt das so ein bisschen ja aus der Börsenwelt. Die Börsenwelt versucht ja immer, bestimmte Haltepunkte festzumachen, um dann Ereignisse zu finden, die dann die Kursbewegungen berühren. Und insofern ist dieser schwarze Schwan ist ein Bild, der aus der Börsenwelt, aus der Kursveränderung kommt. Ein Triggerereignis. Und das hat man jetzt übertragen auf die gesamtwirtschaftliche Situation. Entschuldige, wenn ich dich unterbrochen habe.
Aber kann man sich denn eigentlich vor sowas wie dem, was gerade passiert, als Unternehmen schützen? Kann man sich davor wappnen?
Eigentlich nicht. Wir alle wussten, dass 10 Jahre konjunkturelles Wachstum irgendwann zu Ende sein muss. Es war klar, dass nach 10 Jahren Wachstum irgendwann die Rezession kommen muss. Und sagen wir ehrlich, Michael, es ist ja nicht nur Corona, was gerade passiert. Rohölmärkte spielen verrückt. Andere Themen passieren ja da auch in der Welt. Also der Auslöser der Rezession ist jetzt Corona, aber es gibt natürlich andere Faktoren, die da auch reinspielen. Wir alle wussten, dass irgendwann die Rezession kommen wird. Wir wussten nur nicht, was die Rezession auslösen wird. Wird es die Commodity-Preise sein, wie jetzt Rohöl? Werden es Währungseffekte sein? Werden es Zinseffekte sein? Werden es sonstige Blasen sein? Zuletzt hatte man ja ein bisschen spekuliert, dass der Immobilienmarkt wieder überhitzt ist und das Platzen eines Immobilienmarktes dazu führen könnte, dass wieder eine Rezession kommt. Also es gab viele Spekulationen, und das ist eben das Problem. Man weiß es immer erst hinterher. Aber dass eine Rezession kommen wird, war eigentlich vielen Marktteilnehmern klar. Es war nur nicht klar, was es auslösen wird und wann es kommen wird.
Das heißt, wenn wir jetzt nicht über Corona reden würden, würden wir in der Wirtschaftswelt aktuell alle über den Ölpreis und den Kampf zwischen Saudi-Arabien und Russland sprechen.
Davon bin ich überzeugt. Also alleine dieses Ereignis wäre stark genug, um global eine deutliche Abkühlung der Wirtschaftsleistung herbeizuführen, wäre wahrscheinlich stark genug, um eine Rezession auszulösen. Nun spricht alle Welt über Corona. In der Tat, aber wenn das nicht gewesen wäre, würden wir heute wahrscheinlich über Ölpreise reden.
Und so ein anderes Schlagwort, was einem überall begegnet oder Begriff, ist halt die Szenario V, U oder L. Also geht's schnell runter und wieder hoch, geht's runter, bleibt ein bisschen unten oder die Wirtschaft erholt sich oder rutschen wir wirklich in eine Rezession, wo erstmal kein Ende zu sehen ist. Mit was rechnest du persönlich am ehesten?
Also erstmal finde ich natürlich diese drei Szenarien V, U oder L eine griffige Formel. Und ich glaube, so muss man es auch verstehen und annehmen. Es ist eine griffige Formel, um transparent zu machen, in welche Richtung das insgesamt sich bewegen könnte. Es hat weder den Anspruch zu sagen, mit einer hohen Prognosewahrscheinlichkeit wird es so kommen oder nicht. Es hat eher den Anspruch zu sagen, wenn es so kommt, was bedeutet das denn eigentlich und wie könnte das eigentlich dann insgesamt für eine Auswirkung für uns haben? Daneben den drei Szenarien, die wir jetzt auch behandeln, V, U oder L, gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Szenarien, die da gehandelt werden in der Öffentlichkeit. Manche sprechen von W-Szenario, manche von X-Szenario. Also W wäre das Szenario, dass wir eine kurzfristige Erholung haben und dann aber beispielsweise durch die zweite Welle der Ansteckung Corona dann nochmal runtersausen und dann eine Erholung haben. Und X ist so ein bisschen das parallelisierte Runterfahren wie Hochfahren. Die kann man aber aus meiner Sicht auch subsumieren unter diese drei Szenarien V, U oder L. Und deshalb finde ich eigentlich die Konzentration auf diese drei Szenarien recht treffend, weil es eben auch so griffig ist. Und jetzt die Frage, was ich persönlich glaube und womit ich rechne, ist schwierig zu sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich an ein V-Szenario. Dafür ist das, was wir gerade erleben, doch zu tiefgreifend und auch schon zu lang. Und wir werden auch, ja, und das sehen wir ja gerade, dass die Ausgangsbeschränkungen auch verlängert werden, dass diese Ausgangsbeschränkungen noch uns gut in den Frühsommer tragen werden. Und damit glaube ich eigentlich persönlich nicht mehr an ein V-Szenario. An ein L ist dann natürlich immer die Frage, über welche Fristigkeit man redet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nicht mehr bergauf geht. In gewissen Branchen vielleicht, darüber kann man reden. Ich glaube, dass einzelne Branchen wesentlich länger beeinflusst werden als andere. Und dann kann es natürlich, ist der Übergang vom U zum L natürlich fließend. Aber ich glaube, für das Gros auch der deutschen Wirtschaft werden wir über ein länger gedehntes U nachdenken müssen. Und mit einzelnen Branchen werden wir sicherlich feststellen, dass sie sich mit einem, wie man so schön sagt, New Normal auseinandersetzen müssen, dass es also nicht mehr wieder zu dem zurückkehrt, was vor der Krise gängig war.
Das ist ein spannendes Stichwort. Das merken wir ja auch irgendwie, dass die Unternehmen und die Branchen in unterschiedlichen Situationen sind, auch wenn alle irgendwie betroffen sind. Gibt es denn welche, wo du sagst, also da ist eben jetzt schon wirklich klar, das wird es ein neues Normal geben, da gibt es keine Welt mehr, wie sie mal war?
Na, im Positiven natürlich alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Wir stellen alle fest, hoppla, mit dem Homeoffice funktioniert ja doch irgendwie, die technische Reife der Systeme ist so weit, dass wir damit arbeiten können. Und wir beide stellen es ja auch gerade fest, du bist in Brandenburg, ich bin in Düsseldorf und es funktioniert prima. Ja, das wird natürlich für den Kommunikationssektor im Allgemeinen und im Großen eher positiv positive Impulse haben. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, erlebt ja gerade auch einen großen Aufwind. Also da sieht man eher positive Treiber der aktuellen Situation. Und am anderen Ende stehen bestimmte Segmente Tourismus, bei denen wir feststellen müssen, dass es wahrscheinlich über eine längere Frist keine Erholung in der Form geben wird oder vielleicht auch nie wieder eine Erholung zu dem geben wird, wie es vor der Krise war. Ich glaube nicht, dass der Kreuzfahrtsektor sich nie wieder erholen wird, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Buchungszahlen bei Kreuzfahrtschiffen über eine sehr lange Zeit nicht mehr so hoch sein werden, wie sie vor der Krise waren.
Mit allen sekundären Effekten, wenn ich überlege, wie viele Schiffe jedes Jahr gebaut werden und so weiter.
Absolut.
Dass der dann auch sich völlig dreht.
Absolut. Da hängen die Werften dran, da hängen die Ausrüster dran, da hängt natürlich in gewisser Weise auch Stahl dran, da hängen alle möglichen Zulieferer mit dran. Absolut.
Gibt es denn in diesen Szenarien oder wenn du jetzt an Unternehmen gehst, was sagt, wir brauchen jetzt Unterstützung in der aktuellen Situation. Wo fängst du da eigentlich an? Oder wo fangt ihr als Team eigentlich an, einem Unternehmen zu helfen? Jetzt nehme ich mal irgendwie Bekleidungsbereich, wo über Nacht alle Shops dicht gemacht sind und so weiter. Wie geht ihr da eigentlich jetzt vor?
Ja, grundsätzlich ist das Thema der Stunde natürlich Sicherung der kurz- und mittelfristigen Liquidität und insbesondere dabei auch die Nutzung der umfangreichen Hilfsprogramme, die jetzt von der Bundesregierung und von anderen Regierungen in Gesamteuropa letztendlich, aber auch in den USA auf den Weg gebracht worden sind. Und da ist die Frage natürlich, welche Programme kann man nutzen, um diese kurzfristige Liquidität zu verbessern? Wie viel Liquiditätsbedarf besteht kurzfristig und mittelfristig? Wie viel Finanzierungsmöglichkeiten hat man aktuell noch durch die bestehenden Banklinien, aber auch durch die Innenfinanzierungsmöglichkeiten, also sprich im Working Capital? Und das sind so die ersten Themen, die wir dann üblicherweise annehmen und die wir vorbereiten. Denn eins ist auch klar, um für diese staatlichen Finanzierungsprogramme sich zu qualifizieren, braucht es eine gewisse Vorbereitung. Diese Vorbereitung setzt unter anderem voraus, dass man eine gewisse Transparenz schafft den Entscheidern in den entsprechenden Förderhäusern, aber dann auch aufzeigt, dass man einen soliden Geschäftsplan hat und den Finanzierungsbedarf dort sauber ableiten kann. Das sind dann auch, daraus ergeben sich die Themen, an denen wir massiv arbeiten.
Glaubst du denn, wenn du dir anguckst, was jetzt von staatlicher Seite aufgesetzt ist an Programmen, Bund, Länder, Kommunen, teilweise europäische Ebene, dass das reichen würde? Oder ist das jetzt einfach nur etwas, um der Tropfen auf den heißen Stein, der für die nächsten 3 Wochen reicht?
Also ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Es sind ja unglaubliche Zahlen, die da im Raum stehen, sowohl auf der einen Seite an Hilfsprogrammen, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind. Im Bundestag spricht man von 156 Milliarden Neuverschuldung und Gesamtprogrammgrößenordnung von 1,4 Billionen Euro, die da letztendlich, wenn man alle Haushaltspositionen zusammenzählt, im Raum stehen. Also das sind ja unglaubliche Summen, mit denen dort gehandelt wird. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch zigtausende von Unternehmen, die Kurzarbeitergeld beantragt haben. Wir sehen zig Hunderttausende von Solo-Selbstständigen, die entsprechende Unterstützung beantragt haben bereits und etliche tausend Unternehmen, die entsprechend auch die Hilfsprogramme sich beworben haben oder angemeldet haben und beantragt haben. Ob da das Geld am Ende reichen wird, kann ich schlecht sagen. Das macht mir auch relativ wenig Sorge, weil ich glaube, die Bundesregierung hat auch klar gemacht, dass sie alles in die Hand nehmen wird, um die aktuelle Krise und die aktuelle Situation mit den Unternehmen in den Griff zu kriegen. Ich mache mir mehr Sorgen, was passiert denn eigentlich mittelfristig, langfristig, was passiert mit Europa, was passiert mit dem Euro, was ist sozusagen die Krise nach der Krise. Das ist das, was mich momentan eigentlich noch sehr viel stärker beschäftigt.
Also auch so eine, auch Fragen wie Eurobonds, europäischer Zusammenhalt und wie ist es allein, was wird es für eine Auswirkung haben, dass alle von heute auf morgen die Grenzen dicht gemacht haben und wie kriegt man das wieder in Gesamtmodell, also in diese Richtung.
Absolut, und erinnern wir uns, wir hatten 2008, 2009 die Weltfinanzkrise und wir hatten 2012 die Euro-Schuldenkrise. Wir haben also einen gewissen Zeitverzug dahinter gehabt. Wenn jetzt alle Länder in Europa gigantische Programme auf den Weg bringen, wird das etliche Länder an ihre Kapazitätsgrenzen haushaltsrechtlich und haushaltstechnisch bringen. Und dann wird früher oder später eine Spekulation auch wieder gegen den Euro einsetzen. Und da ist die Frage, welche Krise und welche Krisenauswirkungen wird dann am Ende noch viel gravierender und viel schlimmer sein. Und das können wir, glaube ich, alle momentan noch nicht absehen und übersehen. Nur die Analogie aus den letzten 10 Jahren zeigt uns eigentlich, dass das passieren wird. Und natürlich gibt es weitere Folgen. Die Haushaltssituation wird nur zu sanieren sein, indem beispielsweise über lange Frist das Zinsniveau niedrig sein muss. Auch das hat natürlich realwirtschaftliche starke Auswirkungen, die wir alle noch gar nicht abschätzen können momentan.
Glaubst du denn, vielleicht langsam zum Ende zu kommen, nochmal eine ganz große Frage. Glaubst du denn, dass es nach Corona die Globalisierung noch so geben wird, wie es sie gab?
Das ist wirklich jetzt eine große Frage, Michael. Ich sehe natürlich, dass wir an etlichen Stellen die Globalisierung in der Krise jetzt gekippt haben, beispielsweise Ausfuhrbeschränkungen, was medizinische Produkte angeht. Und wir werden sicherlich nach der Krise, nach der akuten Phase der Krise, eine Diskussion darüber haben, was wir uns an nationalen Reserven halten müssen, wie viel wir an Pharma, Arzneimittel, medizinischen Gerätschaften eigentlich in Low-Cost-Countries verlagern dürfen und wie viel eigentlich Produktionsanteil in Kontinentaleuropa bleiben muss. Und ich hoffe, dass wir auch nach der Krise noch von Kontinentaleuropa reden und nicht nur Deutschland fokussiert oder Österreich oder Schweiz fokussiert reden. Und wir werden mit Sicherheit auch in vielen Branchen erleben, dass die Lieferketten überprüft werden und alternative Lieferanten aufgebaut werden, die zumindest mal Nearshore sind und nicht Farshore sind. Insofern wird die Globalisierung aus meiner Sicht durchaus einen Dämpfer erhalten und die globalen Lieferketten andere sein, als wir es vor der Krise gesehen haben, was dann auch wieder zum Beispiel auf den Seetransportsektor Containerschifffahrt eine längerfristige Auswirkung haben könnte. Aber das sind alles Spekulationen und Hypothesen, die ich natürlich nicht fundieren kann aktuell.
Ja, also es würde so ein bisschen in die Richtung gehen, was unsere Kollegen vom Global Business Policy Council auch als These schon im letzten Jahr aufgestellt haben, dass wir in eine Welt der multilokalen Märkte gehen. Und vielleicht könnte Corona am Ende ein Stück weit sogar ein Katalysator sein für diese Entwicklung.
Das scheint sich derzeit abzuzeichnen, absolut. Und diese Frage stellen sich natürlich viele unserer Klienten im Textilbereich massiv, wobei da in den letzten 10 Jahren natürlich schon das Nearshoring eine größere Bedeutung bekommen hat, weil man durch Fast-Fashion-Programme gezwungen war, schnelle Lieferzyklen einzuhalten. Und das können sie nur machen, wenn man eben nahe an den europäischen Märkten produziert, weil die Beschaffungswege von Fernost einfach zu lang sind. Aber das wird sich noch verstärken. Und so werden wir das auch in anderen Branchen sehen, beispielsweise im Automobilzulieferbereich.
Nils, so zum Schluss nochmal zurück zu dir, zu Kani. Wenn wir darüber reden, was sich alles ändern wird und so, glaubst du denn, die Beratungswelt wird sich nach Corona auch anders wieder entwickeln und es wird auch eine neue Beratungswelt geben?
Mit Sicherheit. Auch hier erleben wir ja, dass Klientenkontakte jetzt virtuell einigermaßen funktionieren. Ich hatte eingangs gesagt, dass es mir fehlt, der persönliche Kontakt, das ist sicher. Aber man wird sich sicherlich nach der Krise fragen, wenn das akute Thema mal vorbei ist, muss ich wirklich für jeden Geschäftstermin in den nächsten Flieger oder in den Zug oder ins Auto springen? Oder kann man nicht eigentlich viele dieser Termine, insbesondere Singulärtermine, auch eben über virtuelle Medien abdecken? Also sprich, Vor-Ort-Präsenz wird vielleicht aus dem Beratungsumfeld ganz andere sein. Und wir wissen alle, wie viel Geschäftskunden auch für die Luftfahrtindustrie bedeuten. Und das hat natürlich dann auch nochmal eine längerfristige Auswirkung auf diese Branchen.
Ja, es ist also in Bezug auf uns wirklich faszinierend. Ich glaube, wir beide hätten vor 10 Wochen, wenn einer gesagt hätte, in 10 Wochen sind alle Kollegen die dritte Woche im Homeoffice und arbeiten weiter an ihren Projekten, hätten wir gesagt, nö.
Ja, ganz sicher nicht. Ich habe mich vor 3-4 Wochen, ich kann das noch gut mich erinnern, war die Frage, ob wir zu einer Angebotspräsentation persönlich erscheinen oder ob wir das nicht virtuell machen können. Habe ich noch im Inbrunst der Überzeugung gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man virtuell ein Angebot präsentieren kann und den Klienten für uns überzeugen kann. 3 Wochen später scheint uns das vollkommen normal zu sein. Und das ist das, was ich meine. Es wird nachhaltige Veränderungen haben. Das New Normal können wir jetzt erst so vage im Nebel sehen. Es zeichnet sich noch nicht ab, wie das wirklich dann sein wird. Aber wir werden feststellen, dass New Normal ein ganz anderes ist, als wir vor Corona hatten. Und vielleicht auch ganz anders ist, als wir es jetzt momentan glauben. Wir wissen es einfach.
Okay, ausgehend von heute, letzte Frage, im New Normal, was ist das Erste, was du tust, wenn die Kontaktsperre aufgehoben wird?
Klienten sehen. Ich muss raus zu Klienten. Das im Beruflichen und im Privaten werde ich wahrscheinlich ins Kino gehen oder ins Theater, irgendwo das Leben genießen und wieder draußen sein.
Okay, wir haben sehr genau wahrgenommen, dass du erst über das Berufliche gesprochen hast. Das freut uns alle. Okay, herzlichen Dank, Nils. Wenn dieser Podcast auf ihren Einklang gestoßen ist, dann freuen wir uns gerne über ein Like, dann freuen wir uns auch über eine Rückmeldung per E-Mail oder einen Kommentar unter einem unserer Posts. Und dann kann man uns auch abonnieren, weil dann steht auch die nächste Folge an, schon in einer Woche, wo wir wieder über das Thema reden, Corona und die Folgen. Herzlichen Dank.